Martin Luther sagte mal, das Vaterunser ist das am meisten missbrauchte oder gar geschändete Schriftstück, das es in diesem, auf diesem Erdboden gibt. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Manche Leute beten das täglich. Gerade im kirchlichen Raum, ich bin mit jemandem ins Gespräch gekommen, der so eine Grundreligiosität hat und dann wollte er mir imponieren und sagte, jeden Tag bete ich das Vaterunser. Das freut mich und denke dann trotzdem, hoffentlich hat er ein Gespür, eine Ahnung dafür, was überhaupt gemeint ist und was es geht. Weil das wäre so ein Missbrauch, dass man das als magisches Ritual betet, in der Hoffnung, dass uns das irgendwie schützt, wie so ein Amulett oder irgend sowas. Also wir beten es eigentlich meistens sehr privat in unserem Denken. Aber jetzt oder heute und hier wollen wir mal vom großen Ganzen reden. Versuche ich jedenfalls. Mir ist diese Predigt deswegen wichtig, weil sie vielleicht auch eine wegweisende Orientierung sein könnte für eine Zeit, die sich im Moment entwickelt. Ich sage nicht, dass ich der Weisheit letzten Schluss habe und verkündige, aber ich möchte uns mit Gedanken anregen, über diese Zeit und die Vorgänge dieser Zeit kritisch, sagen wir mal dialektisch, also mit Für und Wider nachzudenken. Und dazu soll dieses Wort, diese Predigt heute dienen. Also, reden wir mal vom großen Ganzen, von den Träumen Gottes, von dem Gottestraum und den Menschheitsträumen. Ich werde versuchen, einen Bogen zu schlagen, aber ich verspreche euch, ich komme zurück zu dem, um was es geht beim Vaterunser. Also, reden wir vom Großen, von den Träumen Gottes und den Menschheitsträumen. Die Anfänge der Bibel, die ersten Texte, erinnern uns an Gottes Traum über eine Welt, die im besten Sinne reich ist. Also das Wort reich hat ja zwei Bedeutungen, die doch zusammenhängen. Reich Gottes, aber reich sein an etwas. Gottes Traum über eine Welt, die im besten Sinne reich ist. Reich an allem, was wir brauchen und was wir ersehnen. Reich an allem, nach was wir Lust und Sehnsucht haben. Auch das ist reich, Gottes Reich. Sein Traum, eine Welt, in der Liebe und die Schönheit und die Fülle des Schöpfers ins Leben quillt. Das ist Reich Gottes auch. Reichtum. Das Paradies, der Traum, die Vision Gottes, der geheimnisvolle Urgarten, überfließend Reich, Gottes Reich. Aber dann der Sündenfall. Bildhaft klar und doch auch rätselhaft versuchen diese altgesetzten Gottesworte in den ersten Kapiteln der Bibel zu vermitteln, dass es zu einem Bruch kam und wie es zu diesem Bruch kam. Sie beschreiben drastisch den Einbruch des Todes ins Leben. Sie beschreiben den Einbruch der Hässlichkeit in die Schönheit. Den Einbruch der Sünde in die Vollkommenheit. Super-GAU im Reich Gottes, im Reichtum Gottes. Das heißt, wir sind ihm, Gott, geheimnisvoll gestorben, geistlich gestorben, abgespalten von Gott, unserem Schöpfer, losgelöst, taumelnd in einem Leben und einer Welt, die wir nicht mehr deuten können. Den Bezugspunkt verloren haben, die Quelle. Verworfen und vergessen die Ehre seines Namens, vergessen sein Reichtum, seinen Willen, vergessen die Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit, verworfen die Information über das Ganze. Wer keine Ahnung vom Ganzen hat, wird immer mit dem Detail falsch liegen. Also wer den großen Rahmen Gottes nicht verstanden hat, der wird sich irren müssen, wenn er die Details der Schöpfung, des Lebens versucht zu beurteilen. Alles irgendwie wie vergessen. Alles ist in die Brüche gegangen und jetzt, ja was nun? Zwangsläufig Plan B. Das ist theologisch nicht ganz korrekt, aber ich sage es mal aus menschlicher Sicht trotzdem so. Zwangsläufig Plan B, zwangsläufig bauen wir als Menschen außerhalb dieses vollkommenen Gartens, bauen wir diese Welt im Plan B, wir bauen sie in Scherben und mit Scherben. Geht nicht anders. Wir bauen sie in Scherben und mit Scherben. Aber wir Menschen tragen in der Tiefe unserer Seele seither und immer noch etwas, so etwas wie Trümmerstücke einer Erinnerung. Wir als Menschen fühlen in uns noch einen verschwommenen Urtraum. Wir fühlen die träumerische Sehnsucht nach einer Vollkommenheit, für die wir ursprünglich bestimmt waren. Die Psychologie nennt das eine Paradiessehnsucht. Alle Menschen träumen noch von einer besseren, einer heilen Welt und sind doch Gefangene einer gebrochenen Welt, einer Welt, in der die Spuren Gottes wohl noch deutlich überall erkennbar sind, aber aufs große Ganze gesehen immer in ruinierter Form, gebrochener Form. Ja, diese Welt hat noch einerseits überschwänglich faszinierende Anteile der Schönheit Gottes. Und wenn ich nur so ein Dings da angucke, so ein Strauß. Faszinierende Anteile der Schönheit Gottes, materiell und geistig und spirituell. Aber alles Gute und Schöne in dieser Welt liegt doch wie im Krieg mit zerstörerischen Kräften und Mächten. Wichtiger Satz. Alles Gute und Schöne in dieser Welt liegt wie im Krieg mit zerstörerischen Kräften und Mächten von Unglück, Leid, Krankheit, Tod, Hass, Neid, Eifersucht, Ignoranz. Nichts Gutes, nichts Schönes, nichts Lebendiges ist sicher in dieser Welt. Gibt es nicht diese Sicherheit. Alles ist bedroht. Was tun wir als Menschen in dieser Situation, in Scherben und mit Scherben das Leben zu bauen? Klar, wir nehmen den Kampf auf, jeder von uns. Wir nehmen den Kampf auf, wir wollen ein kleines Stück heile Welt zurückerobern. Jeder für sich an seinem Platz, auf seinem Weg, in seiner Zeit. Wir kämpfen diesen Kampf, diesen Krieg für Glück, für Reichtum, für Schönheit, für Gesundheit, für Ansehen, für Schönheit, für unser eigenes Leben. Jeder kämpft diesen Kampf. Aber jeder von uns weiß, dass er diesen Krieg früher oder später verlieren wird. Der Tod als Fürst der Zerstörung wird uns Menschen, jeden Menschen, alles kaputt machen. Der letzte Feind in diesem Krieg, den wir führen, ist der Tod. Wir werden den Krieg schließlich verlieren, den Krieg des Lebens gegen den Tod. Wir werden den Kampf der Schönheit des Lebens gegen die Hässlichkeit des Sterbens verlieren. Alle. Sterben hat Hässlichkeit. Als wenn es überhaupt nicht passen würde zu dem, was Gott an Schönheit und Lebendigkeit gedacht hat. Wir verlieren diesen Krieg. Nun, für sein persönliches Leben kann diesen Krieg am Ende kein Mensch ohne Gott gewinnen. Wir sind einfach die Loser der Abspaltung vom Schöpfer. Wir sind die Loser. Jeder von uns in seinem privat-persönlichen Leben. Das ist unsere Wirklichkeit, die macht uns auch zu schaffen, tief. Aber, also jeder für sich, aber die Menschheit als Ganzes, die träumt noch für das Ganze. Die Menschen träumen da noch wenigstens für diese Welt einen Traum, eine Paradiesutopie, und zwar eigentlich fast in jeder Generation. Das steckt in der Menschheit, im Kollektiv drin. Sie träumt, nämlich den Traum, diese gefallene Welt als Ganzes wieder zu restaurieren und schließlich doch irgendwie göttlich machen zu können. Das Paradies aus eigener menschlicher Hand wieder zu erobern und zu bebauen. Wie? Indem sich die Menschen zu einer Art Götter entwickeln und das Paradies auf Erden dann eben menschlich herstellen. Für die Lateiner, de paradiso in manus hominum. Das Paradies aus menschlicher Hand geschaffen. Und wenn es nicht für die ganze Welt reicht, dieses menschengemachte, neue, paradiesische Reich, wenn es nicht für die ganze Welt reicht, dann wenigstens für die eigene Nation. We make our nation great again. Hier ist er wieder, der Traum. Und dann in diesem Traum, dann soll gelten, unser Name werde geheiligt. Unser Reich komme, unser Wille geschehe unter dem Himmel auf Erden. Deutschland über alles, America first, das neue Großreich Türkei oder Iran oder Russland. Unser Name werde geheiligt. Wissen wir, dass Adolf Hitler in den letzten 2-3 Jahren viele Reden abgeschlossen hat mit dem Satz, mein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Und die Volksmasse hat Amen geschrien. Das ist das Ding. Die Weltreiche hatten solch einen Traum, vielleicht alle, in ihrem Kern. Das Römische Reich mit der Pax Romana, dem ewigen Frieden, die Nachahmerreiche, die Idee des Humanismus, die den Menschen hervorhebt, des Kommunismus, des Nationalsozialismus, ihre Führer werden zu Göttern erhoben. Die Völker träumen diesen Traum, ja, in vielen Formen auch der Religiosität begegnet uns dieser Traum eines menschengemachten Paradieses. Aber bisher wurden alle diese Träume immer schließlich zum Albtraum dieser Welt und der Menschen. Das letzte Jahrhundert war davon geprägt, der Traum von Karl Marx und Lenin, der Traum von Hitler und seinen Komplizen. Die Völker ließen sich ja gerne diesen Traum hineinziehen. Hitler kam ja immerhin demokratisch an die Macht. Nun, vor 30 Jahren, die Jüngeren können das nicht mehr nachvollziehen, vor 30 Jahren wurde der abgrundtief gefährliche Ost-West-Konflikt beigelegt. Was war das? Hier prallten zwei Paradiesträume aufeinander. Der Traum vom kommunistischen Paradies war im Streit, im Krieg mit dem Traum vom kapitalistischen Paradies. Und es war sehr nahe daran, dass die ganze Welt in eine atomare Hülle verwandelt wurde. Und heute wissen wir, wie nahe wir dran waren. Wenn die Paradiesideologien miteinander anfangen zu streiten, dann kann auch die ganze Welt kaputt gehen. Traum zu Albtraum. Hätte es nicht eine höhere Hand verhindert. So hat dieser russische Offizier, der unter vielen anderen übrigens den Atomkrieg mal verhindert hat, Mitte der 80er Jahre, weil er auf seinen veralteten Computern in Amerika Atomraketen hatte aufstehens, sehen und hätte eigentlich per Befehl drücken müssen. Das heißt, wäre das Ende der Welt gewesen und hat es nicht gemacht. Dann wurde der, ich weiß nicht wie lange, verhört, weil die wissen wollten, ist er vielleicht ein Spion oder wie auch immer und was wird, wenn das wieder ist. Und er zum Schluss gesagt hat, ich habe keine Erklärung, es muss der liebe Gott gewesen sein, der dieses verhindert hat. Kann man nachlesen. Also diese Träume erweisen sich immer wieder als Utopie, wie Feuerwerkskörper, die farbsprühend in den Himmel aufsteigen, laut knallen und dann stinkend und rauchend zu Boden fallen und entsorgt werden. Paradiesversuche scheitern immer wieder. Aber die Menschen können nicht aufhören, diesen Traum zu träumen. Sie brauchen einfach einen Ersatz für die Vision Gottes, die uns noch im Herzen steckt, die sie ja verloren haben. Und so folgte dann auch die Generation nach dem Krieg. Da sind jetzt schon ganz viele von euch mit dabei. Folgte auch die Generation nach dem Krieg. Wieder mal eine Auferstehung dieses Traumes in den 60er, 68ern, die dort begann und die Menschen einer ganzen Generation betörte. Aufbruchstimmung zum Paradies. Flower Power. Make love, not war. All you need is love. Und all we are saying is, give peace a chance, haben die Beatles gesungen, in einer Phase, wo sie dermaßen zerstritten waren, dass sie gar nicht mehr zusammen proben und einspielen konnten, weil sie sich nur noch gehasst haben. Menschen, die innerlich Brüche haben, wenn die eine heile Welt versuchen aufzubauen, ganz schwierig. Basti, vielleicht kannst du jetzt gleich dann den Song da kurz anspielen. John Lennon von Beatles besang diesen Traum im Namen einer ganzen Jugendgeneration mit dem Jahrhunderthit, eines der erfolgreichsten Lieder aller Zeiten, Imagine. Das hört sich so nett an. Kannst du es? Hast du den drauf? Nicht drauf? Okay, wir kennen das Lied. Imagine. Es ist eine Utopie. Ich lese mal den Text vor. Stell dir vor, es gäbe keinen Himmel. Es ist ganz einfach, wenn du es nur versuchst. Keine Hölle unter uns. Stell dir vor, alle Menschen würden nur für heute leben. Stell dir vor, es gäbe keine Länder. Nichts, wofür es sich zu morden oder sterben lohnt. Stell dir vor, es gäbe keine Religion, die das kaputt macht. Stell dir vor, alle Menschen würden ihr Leben in Frieden leben. Du hältst mich für einen Träumer, singt er, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, dass wir irgendwann vereint sind und die Welt eins wird. Stell dir vor, es gäbe keinen Besitz. Ich frage mich, ob du das kannst, kein Neid, kein Begehren, eine Bruderschaft der Menschheit. Stell dir vor, alle Menschen würden die Welt gemeinsam nutzen. Du hältst mich vielleicht für einen Träumer, singt er, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, dass wir irgendwann vereint sind und die Welt als eins leben wird. Und der Traum war wieder da, Paradiestraum. Ja, die letzten Jahrzehnte waren dann tatsächlich davon geprägt, dass es uns zunehmend, zumindest gefühlt, gut ging und wir die Probleme der Welt immer irgendwie, gefühlt, im Griff haben. Also nach diesem Ende des Nahostkonfliktes eine unglaubliche Aufbruchstimmung. Jetzt geht das Paradies los. Grenzen überwinden, Religion abschaffen, Freiheit bis zum Exzess erleben. Aber ob es jetzt langsam doch die Zeit wäre für die Restaurierung des Paradieses. Jetzt sind die großen Probleme gelöst, jetzt machen wir es, jetzt können wir es. Demokratie war das Zauberwort der neuen humanistischen Zivilisation. Und es kann alles missbraucht werden. Seit einiger Zeit verändert sich etwas. Wir merken das, wir fühlen es, wir sehen es in den Medien. Zunehmend erschrecken wir. Wir merken, es geht gar nicht so aufwärts und vorwärts auf guten Wege. Diese Welt mit den Errungenschaften der modernen Zivilisation, wird sie wirklich besser, sicherer, menschlicher? Oder merken wir nicht, da geschieht was ganz anderes? Also, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in eine Schublade gesteckt werde, ich sage es mit aller Vorsicht und in dankbarer Wertschätzung für die demokratischen Errungenschaften, die wir genießen. Und ich weiß um die ganz gut, ich habe ja unter anderem Staatsrecht studiert, ich weiß, welch eine wunderbare Konstruktion das ist mit unserer Form von Demokratie. Aber ich wage mal, in unser Herz, in unser Denken, in unser Gespräch zu geben, wenn sich eine Demokratie von Gott löst und das Volk zum höchsten Maßstab macht, dann ist sie und unser ganzes westliches System doch nur wieder ein weiterer Traum für die Heilung der Welt, der eines Tages platzen wird, wenn das Volk den höchsten Maßstab gibt. Und ich frage uns mal, wie steht es denn, Hand aufs Herz, wie steht es denn um die geistige Qualität, die moralische Qualität des Volkes? Wie steht es um diese selbstsüchtig unterhaltungstrunkene Volksmenge, aus deren Herzen nun Recht und Moral und Kultur einer Nation bestimmt werden soll? Ich sage es noch provozierender, kann diese von Ignoranten und Narzissten durchsetzte Masse des Volkes auf die gewaltigen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte angemessen reagieren, sprich weise, besonnen wählen und die richtigen, die seriösen Volksvertreter ans Steuer bringen. Helmut Schmidt sagte, Das 21. Jahrhundert wird das schwierigste Jahrhundert der Weltgeschichte werden. Trauen wir das dem Volk, dem Volkswillen wirklich zu? Ich finde die Entwicklung in den letzten Jahren in den westlichen und östlichen Demokratien, das lässt mich zumindest Böses ahnen. In Indien, der größten Demokratie der Welt, wurde vor einiger Zeit ein Kapitalverbrecher zum Präsidenten gewählt. Erinnert mich sehr an Deutschland vor 80 Jahren, Ram Nath Kovind. Nachgewiesenermaßen ein Terrorist, ein Mörder, ein fanatisch-extremistischer Hindu, der unzählige Menschenleben auf dem Gewissen hat und in diesem Land mehr oder weniger alle Nicht-Hindus diskriminieren und verfolgen lässt inzwischen. Indien soll ein rassistischer Hindu-Staat werden. Das Land Mahatma Gandhis, wir reiben uns die Augen. Auch auf den Philippinen wurde ein Kapitalverbrecher demokratisch an die Macht gewählt, Rodrigo Duterte, der die demokratischen Rechte dabei ist zu beschneiden, wo er kann, und ein Großteil des Volkes unterstützt seine Schreckensherrschaft. Die Terror Hamas in Gaza kam demokratisch an die Macht. Kaum waren in Ägypten freie demokratische Wahlen, 2012 wurde mit Mohamed Mursi ein extremistischer Muslimbruder gewählt, und mit Sorge blicken wir heute auf die Türkei, auf Ungarn, auf die USA, vielleicht auch auf Thüringen und Sachsen und überhaupt Deutschland. Und ich wage mal zu sagen, viel zu viele Politiker lügen nachweisbar und anhaltend wie gedruckt. Einen interessanten Artikel habe ich kürzlich darüber gelesen, die werden nicht trotzdem gewählt, sondern weil sie lügen. Wow, denke ich, was ist da, was geht da vor? Türkeis Erdogan sagte in Reden vor 25 Jahren, kann man das nachlesen, Demokratie sei für ihn nur das Hilfsmittel, um eben diesen dann abzuschaffen zugunsten einer islamischen Staatsform. Hat er von Hitler gelernt. Lauert in diesem so guten Traum von Demokratie möglicherweise doch wieder ein Albtraum? Und ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ich bin mit Überzeugung Demokrat als Instrument, als Mittel des Guten. Aber wenn das Gute durch den Volkswillen mit Füßen getreten wird, dann weiß ich nicht mehr, was ich denken soll, ob ich da noch wirklich so überzeugt bin. Zurück zur Bibel. Ein prophetischer Blick, sendschreibende Offenbarung, wir kennen das. Die Gemeinde, der Christus das schlechteste Zeugnis ausstellt, na, wir können diese sieben sendschreiben, heißt Laodicea, bedeutet wörtlich Recht des Volkes. Recht des Volkes, Laos, Volk, Dicea, ist das Recht. Das könnte man übrigens auch mit Demokratie übersetzen. Das Volk macht uns langsam wieder Angst, weltweit und auch bei uns. Hassreden, Verunglimpfungen, Schmähreden, Morddrohungen füllen das Internet. Nicht nur alle jüdischen Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Synagogen und so weiter, müssen hier im Lande polizeilich geschützt werden. Jeder kleine Vortrag, wir hatten einen kleinen Vortrag mit 30 Leuten im Haus Hufnagel. Da kam am Rande die jüdische Frage vor, da war 4 Stunden Polizei. Bei den frommen Marienschwestern in Eberstadt gab es eine Bußveranstaltung letzte Woche, wo es am Rande auch nochmal um die Frage gegenüber den Juden ging. Da stand 5 Stunden die Polizei an der Pforte und hat das beschützt. Wow, fällt uns das auf? Macht das was mit uns? Oder ist das so? Ich finde, das Hässliche zeigt sich wieder deutlicher. Die Welt wird nicht friedlicher. Und Erschütterungen gehen durch unser Land. Die Heiligkeit Gottes wird gelästert, wenigstens aber vergessen. Und meine Sorge ist, es wird das Reich der Menschenmasse, das Reich des Volkes, sein Wille geschehe auf deutscher Erde, auf russischer, auf amerikanischer, auf türkischer Erde. Das Reich des Volkes. Das Volk macht mir langsam Angst wieder. Aber sollen wir als Christen jammern, klagen, verurteilen, resignieren? Wir wissen doch, wir sind doch informiert. Nein, sage ich, wir jammern, hoffentlich nicht zu sehr klagen, nicht verurteilen. Inmitten dieser Entwicklung, der mal wieder platzenden Träume auf eine bessere Welt betet die Gemeinde Jesu das Vaterunser. Und jetzt komme ich zurück auf das, was die Anne-Rose vorhin gesagt habe. Es gibt eine neue Dimension des Vaterunser, das nicht mehr so privat für mich abends und lieber Gott, Vaterunser im Himmel, heilig wird dein Name, bevor ich schlafe. Die letzten Sätze kriegt man schon nicht mehr, wenn man eingeschlafen ist. Nein, das kriegt eine andere Dimension. Inmitten dieser Entwicklung, der mal wieder platzenden Träume auf eine bessere Welt, betet die Gemeinde Jesu das Vaterunser. Es ist das Gebet, das auf ein anderes Reich hofft und setzt, auf Gottes Reich, auf den wiederkehrenden Herrn Jesus Christus, dem letztlich souverän gelingen wird, an was sich Menschen immer verhoben haben. Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Die Kirche betet es als Volk der Hoffnung. Sie betet es als getröstetes Volk. Sie betet es als ein Ort der Wahrheit. Sie stellt sich mit diesem Gebet, wenn es sich es ernst meint, gegen den Zeitgeist. Sie lehnt sich auf mit diesem Gebet gegen die Lüge und die Verführung und die babylonisch getürkten Irrtümer. Die Gemeinde Jesu, wenn Gott in ihr das zu sagen hat, ist ja noch eine Frage. Die Gemeinde Jesu, sie ist nicht geeignet für irgendeinen rechtsegoistischen Nationalismus. Das kann nicht unser Ding sein. Aber auch nicht für die Utopien linker Träumer. Ich bin Beatles Generation und ich hing am Radio damals. Heute sage ich, was haben die jungen Menschen in die Irre geführt mit ihren ideologischen Wegen damals. Die Gemeinde Jesu und unser Gebet, unser Vater unser, ist nicht dem Mainstream der Volksmeinung verpflichtet und den Medien, sondern dem Wort Gottes. Die betende Gemeinde Jesu Christi, sie betet keine menschenverherrlichten Utopien an und sie folgt nicht den Verführern aus Politik und Wirtschaft und Religion, weil sie auf ihn fokussiert ist. Die Gemeinde Jesu mit ihrem Vater unser, sie betet für Regierung und Staat und das Land und sie stellt vielleicht die konstruktivsten Bürger dieses Staates, weil wir Unterstützer sind, Beter sind, dabei sein sollten für diese Welt. Wir sind ja nicht eine geschlossene Gesellschaft, der egal ist, was draußen ist. Vielleicht sind wir die konstruktiven Bürger der Nation, aber die Gemeinde untersteht einer höheren Instanz als dem Staat und dem Volkswillen. Und es kommt der Punkt, wo wir sagen, das Volk mag sagen und entscheiden und in Gesetze gießen, was sie wollen. Wir aber müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und auf diese Zeit gehen wir zu, wir sind schon drin. Die Gemeinde bietet auch nicht gottverspottend die Wissenschaft an, sondern sie freut sich ihrer im Sinne des Psalmwortes: Herr, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl. Die Gemeinde lernt, keinen anderen Namen uneingeschränkt zu heiligen als allein den Namen Gottes. Sie hofft auf kein anderes Reich als auf das Reich Gottes, das kommen wird, der wiederkommende Christus. Keine Regierungspartei, kein politisches System bringt uns das Paradies zurück, nicht auch nur im Ansatz. Große Verdienst des Theologen Karl Barth war, dass er sagte, das Evangelium ist immer der Kritikus aller Ideologien, aller Philosophien. Es ist immer eine kritische Stimme, die hinweist auf die Vorläufigkeit allen Denkens und Tuns. Gleichzeitig, wir sind ja nicht so verträumte Leute, die in den Himmel starren. Wir kennen die Situation in Apostelgeschichte 1, wo die Engel sagen, da steht er da und schaut in den Himmel, geht hin, ich habe was zu tun. Gleichzeitig hilft die Gemeinde im Namen Jesu mit, dieser vorläufigen Welt das Beste zu geben, was wir zu geben haben. Mitzuhelfen, aufzubauen, zu dienen, für sie zu beten. Die Gemeinde Jesu im Vater unser, sie lernt, wenn es sein soll, sich zu bescheiden mit dem täglichen Brot. Oder hat jemand von uns mal, wenn er abends betet, unser tägliches Brot und gutes Auto und gutes Haus und guten Gehalt und guten Job und großen Kühlschrank und großen Fernseher, gib uns heute unser tägliches Brot gib uns heute. Das wäre, diese Bescheidung wäre notwendig in unserer Zeit der Ausbeutung der Erde. Die Gemeinde im Vaterunser, sie sorgt sich mehr um die eigene Schuld und Sünde. Sie betet nicht und vergib denen ihre Schuld, sondern vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Die Gemeinde, sie fleht darum, nicht den schrillen noch den stillen Versuchungen zu erlegen. Führe uns nicht in Versuchen. Und sie fleht darum, vor dem Bösen bewahrt zu werden, das allgegenwärtig lauert, offen oder still. Und sie bekennt vor allen aufgeblasenen Herrchen dieser Welt, die im Zeitlauf kommen und gehen. Ich sage es mit dem Satz von Gustav Heinemann, Bundespräsident, der mal sagte, die Herren dieser Welt kommen und gehen. Unser Herr kommt, denn sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich schließe, wir wollten über das große Ganze reden. Das ist das große Ganze, die Wahrheit Gottes, die wir aus der Bibel kennen, die Realvision Gottes. Statt aller menschlichen Träumereien, Utopien, den Imaginationen John Lennons und seiner Generation, der Utopisten, die meinen, wenn auf der Welt einfach nur alle, das ganze Volk Gutes will, dann wird alles gut. Wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt. Das ist unser Herzenstraum, unsere Vision, weil es Gottes Traum und Vision ist. Das ist die Chance dieser Welt, ihre Hoffnung. Sein Wille möge schließlich geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Nun gut, schließe, es ist schwer genug auch für uns Christen, denn wir sind alle noch Teil dieser Welt, wir sind alle noch im Krieg, auch unter uns leider, auch in uns im Krieg gegen die negativen Kräfte. Aber in Christus ist der Krieg dann doch schon gewonnen, der Sieg vollbracht. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Sagt Paulus. Mit dieser Gewissheit leben wir und sterben wir. Der Tod bringt uns nicht mehr um, er bringt uns heim. Denn sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns einmal Mensch still werden, nachdenken. Wie gesagt.